Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, wir sind heute hier, um Abschied zu nehmen. Die Familien der Verstorbenen danken Ihnen, dass Sie sich hierher aufgemacht haben, um Sie auf diesem Wegabschnitt zu begleiten. Bin ich eigentlich im falschen Film oder was? Wird sich jetzt der eine oder andere wahrscheinlich denken, gedacht haben. Keine Sorge, ihr seid richtig hier, ihr seid nicht im falschen Film. Und jawohl, wir feiern so etwas wie eine Beerdigung. Und jawohl, das Wort feiern, das bringt uns auf die richtige Spur. Jesus hat mal, der hat oft Geschichten erzählt, diese Geschichten werden auch oft Gleichnisse genannt, Beispielgeschichten, die was verständlich gemacht haben. Und er hat drei Geschichten hintereinander erzählt, die alle irgendwie ähnlich waren. Ich will die nur ganz kurz nennen. Da war eine Geschichte von einem Hirten, der eine große Schafherde hatte, 100. Und dann ist ein Schaf eigene Wege gegangen. Das hat sich verirrt, verlaufen, wahrscheinlich verletzt und so weiter. Und der Hirte hat die 99 zurückgelassen und hat sich auf die Suche gemacht bis tief in die Nacht, um dieses eine verlorene Schaf wiederzufinden. Und er hat es auch wieder gefunden, es auf die Schultern genommen und nach Hause gebracht. Und dann Riesenfreude. Das war die eine Geschichte. Die zweite, da ging es um eine Frau, die nicht reich war und sie hat Geld, einen Groschen oder Euro oder was auch immer oder Denar, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie was verloren von ihrem Geld und das war nicht gut. Wir würden genauso empfinden. Und dann hat sie eine Kerze genommen oder Öllampe und ihr ganzes Haus auf den Kopf gestellt, um diese Münze wiederzufinden. Und sie hat sie wiedergefunden. Große Freude. Sie ist zu ihrer Nachbarin und hat gesagt, kommt rüber, wir müssen zusammen Kaffee trinken, wir müssen zusammen feiern, weil ich habe diese verlorene Münze wiedergefunden. Freut euch mit mir. Und dann hat er noch eine dritte Geschichte erzählt, wo auch jemand was verloren hat. Das war eine Familie und der Vater hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn, der hat die Schnauze voll gehabt und hat zu seinem Vater gesagt, ey Alter, gib mir den Teil vom Erbe, der mir zusteht, rück die Knete raus, ich halte hier nicht mehr aus, ich hau ab. Und der Vater hat das gemacht, ich gehe davon aus, schweren Herzens, aber er hat das gemacht, er hat ihn gehen lassen und hat jeden Tag gewartet, dass dieser Sohn zurückkommt, hat jeden Tag, ist er vors Hoftor und hat geguckt, die Straße entlang, ob er irgendwann in der Ferne zu sehen ist. Wahrscheinlich hat er mit dem Fernglas geguckt, jeden Tag im Briefkasten geguckt, ob vielleicht ein Brief oder was gekommen ist. Er hat auf ihn gewartet und eines Tages kommt der Sohn zurück. Der ist mächtig in Probleme gekommen, der ist richtig in der Kacke gelandet, sein Leben ist total abgestiegen und eines Tages kam er zurück und dann hat der Vater einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Und er war ja nicht körperlich tot. Ne? Also es hätte zwar leicht passieren können, dass er irgendwo im Bordell abgemurkst wird, ist aber nicht passiert. Also er war nicht körperlich tot. Trotzdem sagt der Vater, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Deswegen verstehen wir, gemeint war die Beziehung, die war tot. Der Sohn hat diese Beziehung aufgekündigt. Der hat seinen Vater für tot erklärt, indem er das Erbe schon haben wollte. Das war nicht üblich, das so zu machen damals. Und dann feiert dieser Vater ein Fest, eine richtige Party. Er lässt einen Ochsen schlachten und lässt ihm neue Kleider, schöne Kleider bringen. Der hat er gestunken wie die Pest. Und hat ihm wieder einen Siegelring an den Finger gesteckt und so weiter. Und es gab ein richtig großes Fest. Und dann sagt Jesus am Ende dieser drei Geschichten, so wird Freude im Himmel sein über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut. Buße tut heißt, der seinem Leben eine neue Richtung gibt, der ein neues Leben anfängt. Im Himmel wird gejubelt, wenn ein Mensch umkehrt, zu seinem Schöpfer sich umkehrt, sich bekehrt, sagt man auch. Da wird im Himmel Freude sein, da wird gejubelt, da wird der Tisch gedeckt, da spielt die Musik, da wird gefeiert, weil ein Mensch zu seiner Bestimmung zurückgefunden hat, weil ein Mensch zu Gott zurückgekehrt ist, weil er sich seinem Schöpfer und seinem Erlöser zugewandt, zugewendet hat. Und das ist zu weit. Die ganze Zeit brauchen wir noch das erste Bild. Ja, ja, nur das erste Bild. Genau, die Todesanzeige. Wenn wir verstehen, was beerdigt wird, nämlich das alte Leben, der alte Mensch, der alte Ingo, die alte Sabine. Wenn wir verstehen, was beerdigt wird, nämlich das Leben ohne Gott, das Leben, das an Gott vorbei gelebt wurde, das Leben, das von der Sünde kontrolliert worden ist, das Leben, das sich nicht um Gott geschert hat, das Leben, wo Gott scheißegal war, dieses Leben wird beerdigt. Das Leben, das sich nur um sich selber gedreht hat. Und wenn wir verstehen, was für ein neues Leben begonnen hat, wenn das passiert, nämlich das ewige Leben, ein Leben, das unter der Herrschaft, unter der Führung, unter der guten Führung, unter der guten Hand Gottes gelebt wird, unter dem Segen Gottes, dann verstehen wir, warum wir heute nicht trauern, sondern feiern. Und deswegen steht hier auch, ich sag, wenn es weitergeht. Deswegen steht hier auch, in aller Stille starb, obwohl noch jung an Jahren, der alte Mensch von Sabine und von Ingo. Und dieser alte Mensch starb mit Jesus Christus am Kreuz. Die Beerdigung fand statt, müssen wir jetzt schon sagen, am 13. November 2016 in Rheinhausen, Schmiedestraße 10. Da wir gleichzeitig die Auferstehung ihres neuen Menschen feiern, erfüllt uns statt Trauer Riesenfreude. Und ich hoffe, die Freude wird noch weiter im Lauf des Tages Ausdruck bekommen. Auch dann im Miteinander essen und so, glaube ich. Ne? Hoffe ich. Und dann unterschrieben die, in Klammern, neuen Familienmitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Rheinhausen. Anstelle von Beileidsbekundungen laden wir ein zum fröhlichen Mittagessen im Anschluss an den Gottesdienst. Habe ich jetzt einfach mal geschrieben, aber ich glaube, das stimmt, oder? Ja. Puh. Genau, und deswegen möchte ich jetzt mal hier die Beerdigungskrawatte gern ausziehen. Ja, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, die Beerdigungskrawatte abzulegen. Und ich habe mir überlegt, was ich stattdessen so als Ausdruck von Feiern, von Freude machen kann. Und ich habe halt dann mal sowas, ja, einfach als Symbol statt der Beerdigungskrawatte, jetzt einfach mal so eine Blumengirlande als Zeichen für Freude, Feiern, Party. Und jetzt auch bitte das nächste Bild. Ich habe auch gesucht nach einem Bild, was das zum Ausdruck bringt, und ich habe halt ein Feuerwerkbild genommen. Ja? Dieser Vater als sein verlorener Sohn, sein Sohn, der tot war, zurückkam und wieder lebendig geworden ist, hat ein Fest gemacht, wahrscheinlich kein Feuerwerk damals, aber eben ein fettes Fest gemacht. Und ich möchte jetzt, ich will ja nicht so lang machen, wir haben ja schon viel, viel Gutes in diesem Gottesdienst gesehen und gehört. Ich möchte ganz kurz sagen, was die Taufe nicht ist und dann vier Stichpunkte, was die Taufe ist. Ganz einfach. Und manchmal ist es wichtig, um was zu verstehen, auch zu sagen, was es nicht ist. Ja? Deswegen drei ganz kurze Stichpunkte, was die Taufe nicht ist. Eine Taufe ist nicht eine Zeremonie, ich weiß nicht mal genau, wie man das ausspricht. Also eine Taufe ist nicht so eine Zeremonie, die irgend so ein Zeremonienmeister abhält. Oder hier. Und die man sich genauso gut auch sparen könnte. Das ist die Taufe nicht. Das Zweite, was die Taufe nicht ist, sie ist keine geheimnisvolle magische Handlung, bei der irgendeine Formel gesprochen wird und dann wirkt der Zauber. Sowas ist die Taufe auch nicht. Und ein Drittes, was die Taufe nicht ist, sie ist keine Aktion, durch die jemand Christ wird. Ist es nicht. Zur Zeit der Kolonialisierung, da hat man das damals so gemacht, man hat dann die Einheimischen, die Eingeborenen mit Wasser bespritzt und war der Meinung, sie so zu Christen zu machen. Was für ein Schwachsinn, diese Christianisierung. Genauso wenig funktioniert es heute. Durch eine Taufe wird nicht jemand zum Christen. Das ist die Taufe auch nicht. Aber was ist sie? Manches ist Wiederholung, manches ist schon angeklungen im Lauf dieses Gottesdienstes. Vier Dinge, was die Taufe ist. Und jetzt bitte die nächste Folie. Das erste, sie ist ein Zeichen. Und zwar ein sichtbares Zeichen für etwas, das zunächst mal unsichtbar passiert ist. Und Ich will mal noch zwei andere Zeichen kurz so daneben stellen, einfach um auch noch was deutlich zu machen. Ein anderes Zeichen ist zum Beispiel eine Boje am Meer oder wahrscheinlich auch im Rhein. Ne? Hier ist ja der Rhein, habe ich mir sagen lassen. Gibt so Bojen. Und die ist oben auf der Wasseroberfläche, ist die Boje sichtbar, oder? Und diese Boje macht sichtbar die Stelle, wo sie am Grund verankert ist. Sie ist ein Zeichen zur Orientierung. Und im übertragenen Sinn ist die Frage, die die Boje uns stellt, wo wir unser Leben verankert haben. Wo sichtbar wird, wo wir unser Leben irgendwo, zwar unsichtbar, aber verankert haben. Die Frage sollte jeder beantworten können. Wo habe ich, wo hast du dein Leben verankert? Also dieses Bild von der Boje. Und noch ein anderes Bild. Hier, geht kaum runter. Dieser Ring, den ich am Finger trage, der ist auch ein Zeichen. Der hat an sich einen gewissen Wert, weil er halt aus Gold ist, ne? Könnte man zu Geld machen. Aber er ist ein Zeichen. Und zwar ist dieser Ring ein Zeichen für etwas, dass das Entscheidende ist schon vorher passiert, bevor ich den Ring angefangen habe zu tragen. Nämlich das Entscheidende ist, dass zwei sich kennengelernt haben. Meine jetzige Frau, seit 27 oder 28, ich bin nicht so gut in Mathe, also, und es ändert sich jedes Jahr. Ich glaube, seit 27 Jahren. Ich muss mal nachgucken. Gibt das so eine Urkunde? Also ein Zeichen dafür, dass zwei sich kennengelernt haben, dass zwei sich lieb gewonnen haben, dass zwei eine Entscheidung getroffen haben, und zwar eine Entscheidung füreinander. Und es ist ein Zeichen für eine Verbindung, die verbindlich ist. Eine Verbindung, die aus Liebe geschehen ist. Dafür ist dieser Ring ein Zeichen. Und in ähnlicher Weise ist die Taufe auch ein Zeichen. Ein Zeichen für eine Beerdigung und Auferstehung. Das ist das Bild. Und es bildet ab das, was mit Jesus passiert ist oder was Jesus selber gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass das jeder hier im Raum weiß, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Er hat das erklärt, warum er gekommen ist und warum er am Kreuz gestorben ist. Um alles, was wir verbockt haben, um die Beziehung, die wir gekappt haben zum lebendigen Gott, um all das wieder in Ordnung zu bringen, um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Papa im Himmel, wiederherzustellen. Er ist gestorben am Kreuz und dann ist er in ein Grab gelegt worden, also eingewickelt, einbalsamiert und in ein Grab gelegt worden. Und dann war 3 Tage später dieses Grab leer. Und er ist Menschen begegnet. Jesus ist gestorben, begraben worden und auferstanden. Und so wie das mit Jesus war, so geschieht das und so bezeugen wir das in der Taufe, dass es mit Jesus zusammen auch mit uns quasi passiert ist. Mit Sabine, mit Ingo oder mit anderen hier, die sich haben taufen lassen. Man spricht von der Bekehrung oder von dieser Umkehr, da habe ich vorhin ja schon mal drüber gesprochen, oder dass jemand anfängt zu glauben, sein Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen, oder manche sagen auch, sie haben sich entschieden für Jesus oder Jesus in ihr Herz aufgenommen, das ist egal, das sind unterschiedliche Arten, das zu beschreiben, was da passiert ist innen drin. Und das ist der Moment, wo der alte Mensch stirbt. Der alte Mensch, der ich war, der ich gewesen bin, der an Gott vorbeigelebt hat. Und da ist was ganz Neues entstanden, neues Leben, eine ganz neue Verbindung. Dafür ist die Taufe ein Zeichen. Und weil du das vorhin mit der Kleidung da erwähnt hast, ne, dass die Sabine keine weiße Kleidung, ich weiß, das ist üblich, dass man weiße Kleidung anzieht zur Taufe, aber ich sage das mal nur so in Klammern. Wenn man es ganz korrekt machen wollte, müsste man es anders machen. Man müsste mit seinen normalen alltagsschwarzen, blauen, roten, schmutzigen Klamotten da reinsteigen und danach weiße Klamotten anziehen. Das würde das, was in Wirklichkeit passiert, durch die Vergebung von Jesus zum Ausdruck bringen. Nämlich, dass meine Schuld abgewaschen wird, dass ich gereinigt werde von aller Schuld, von der meiner Vergangenheit und von der von heute und von der Schuld, die ich morgen auf mich laden werde. Das würde das noch korrekter eigentlich zum Ausdruck bringen. Aber die weiße Kleidung steht eben für diese Reinigung. Ja, das zweite Stichwort, Das zweite ist, die Taufe ist ein Bekenntnis. Wir haben dieses Lied gesungen, was ja auch ein Bekenntnislied war. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn und an die ganzen Dinge, die wir glauben, wo wir sagen, ja, das ist Wahrheit. Und in der Taufe bekennt ein Mensch, ja, es ist wirklich so gewesen, Jesus ist, und zwar für mich, gestorben, begraben worden, auferstanden und er ist mir begegnet. Das ist keine Spinnerei, er ist mir begegnet. Ich habe ihn kennengelernt und lieben gelernt. Und das, was er getan hat, das hat er für mich getan. Das hat mit mir zu tun. Das hat mit meinem Leben zu tun. Das ist nicht eine Sache von vor 2000 Jahren, die heute keinen interessieren braucht, sondern es hat mit mir zu tun und ich bin mitgestorben, ich bin mitbegraben und ich bin mit auferstanden mit Jesus. Er hat mein Leben neu gemacht. Er hat mir neues, ewiges Leben geschenkt. Er hat meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Und ihm überlasse ich meine Gegenwart und meine Zukunft. Das ist das Bekenntnis. Und es ist nebenbei bemerkt auch ein Bekenntnis zu dieser neuen Familie in diesem Stück, was wir gesehen haben. Da wurden auch ein paar Missverständnisse ausgeräumt, was es bedeutet, zu dieser Familie dazuzugehören, dass man alles Geld abgeben muss und so weiter. Aber es ist ein Bekenntnis, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin jetzt Kind Gottes und ich habe viele Brüder und viele Schwestern in dieser Familie. Dort gehöre ich hin, dort hat Gott mir einen Platz gegeben, dort hat Gott mir einen Halt gegeben, dort hat Gott mir eine Aufgabe gegeben. Und ich weiß nicht, wer von euch GTG kennt. Das ist kein neues VW-Modell, das ist kein Nachfolgemodell von GTI oder GTD. GTG steht für Glaube, Taufe und Gemeinde. Das gehört zusammen. GTG, Glaube, Taufe, Gemeinde gehören zusammen. Ich gehöre zu Jesus, deswegen lasse ich mich taufen und ich werde hineingetauft in die Gemeinde. Das dritte Stichwort, die Taufe ist auch eine Hilfe, das ist das nächste Bild, genau. Eine Hilfe ist es auch für uns. Warum? Weil Gott gibt uns mit dem Erleben der Taufe, gibt er uns ein ganz praktisches, ein konkretes, ein spürbares, fühlbares, sichtbares Erleben. Das wird hautnah erlebt. Ja? Die Taufe ist nass. Das Wasser schlägt über einem zusammen. Also bei Sabine jetzt heute nicht so doll, aber ja, normalerweise ist ja dieses, dass man komplett unter Wasser untergetaucht wird, eben dieses begraben werden, ja. Man verschwindet in der Erde, man verschwindet unter der Wasseroberfläche. Das ist ein ganz hautnahes Erleben. Der getauft wird, erlebt auch, dass er gehalten wird von jemandem, von einem Arm. Das ist eine starke Erfahrung, die Taufe. Ich kann mich, obwohl meine lange, lange her ist, noch sehr gut daran erinnern. Das ist, und so real wie diese Tauferfahrung, so real wie das Wasser, so real wie der Arm, der mich hält, so real, so wirklich ist meine Beziehung zu Jesus. Und das ist später eine Hilfe, wenn irgendwann Zweifel kommen und die werden mal kommen, dann ist das eine Hilfe. Oder wenn Fehler passieren, wir sind nicht perfekt ab dem Tag der Taufe. Wenn ich Mist mache, wenn ich Sachen einfach verkehrt mache, wenn Fehler passieren, dann ist die Taufe eine Hilfe, mich zu erinnern, ja, aber Jesus ist auch dafür gestorben. Und wenn andere sagen, was, und du willst Christ sein? Wenn solche Dinge kommen, die Taufe ist eine Hilfe. Wenn andere sagen, was, du willst Christ sein? Sagen, ja, ich bin es. Ja, ich, Sabine, ja, ich, Ingo, habe es bezeugt, dass Jesus mein Herr ist, öffentlich, am 13.11.2016 und viele haben es gehört und gesehen. Viele können das bezeugen. Insofern ist die Taufe auch eine Hilfe. Und das Letzte, sie ist auch eine Verpflichtung. Oder man könnte sagen, eine Selbstverpflichtung. Nicht Zwang, nicht Druck, aber eine Verpflichtung, die ich selber eingehe. In der Taufe lege ich mich fest. Ich verpflichte mich zu einem Leben, das sich nach Gottes Willen ausstreckt. Ich garantiere nicht, ein Leben zu führen, das perfekt ist, aber ich verpflichte mich, nach Gottes Willen auszustrecken. Ich verpflichte mich zu einem Leben, das sich an Gottes Maßstäben, an Gottes guten Maßstäben orientiert, dass Gott die erste Priorität gibt. Ich will von ganzem Herzen mit Jesus und für Jesus leben und das gilt. Das ist die Verpflichtung, die wir durch die Taufe auch zum Ausdruck bringen. Für mich, muss ich sagen, ist es was Besonderes, diesen Tag zu erleben, mit Sabine, mit Ingo, mit euch zusammen. Und wann immer ich irgendwo eine Taufe erlebt habe, einen Taufgottesdienst, was immer was Besonderes, weil ich mich freue, wenn Menschen gute Entscheidungen treffen. Weil ich mich freue, wenn Menschen konsequente Schritte im Glauben gehen. Das ist gut. Und weil ich Achtung habe vor Menschen, die ihren Glauben bekennen, die zu Jesus stehen. Und ich habe gesagt, der zweite Punkt war ja, es ist ein Bekenntnis. Und wir, gerade hier im Westen, das ist ein Stück anders als in anderen Ländern und anderen Kontinenten, aber hier im Westen, wir sind so geprägt worden, das ist uns richtig eingeimpft worden. Glaube ist Privatsache. Jeder kann glauben, was er will. Das geht sonst niemand was an, das kannst du mit dir im stillen Kämmerlein, in deinem Herzen irgendwie regeln. Glaube ist Privatsache, das hat man uns eingeimpft. Aber es ist eine Lüge. Glaube ist keine Privatsache. Deswegen ist auch die Taufe öffentlich, keine Privatsache. Jesus hat öffentlich gepredigt. Jesus hat sogar öffentlich gebetet. Er hat öffentlich Menschen geholfen. Er hat öffentlich die Schwachen, die Benachteiligten, die Wehrlosen in der damaligen Gesellschaft hat er öffentlich in Schutz genommen. Er hat öffentlich die frommen Heuchler kritisiert. Jesus wurde öffentlich der Prozess gemacht. Er wurde öffentlich hingerichtet. Er ist öffentlich auferstanden. Jedenfalls war er anschließend in der Öffentlichkeit und er wird eines Tages öffentlich wiederkommen. Deswegen, Glaube ist nicht Privatsache. Es stimmt zwar, dass der Glaube eine sehr persönliche Entscheidung ist, dass es um eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus geht, aber diese Beziehung wird nicht versteckt. Die brauchen wir nicht zu verstecken. Im Gegenteil, Christen, so sagt es die Bibel, sind wie ein Brief von Gott, wie eine Visitenkarte, die er hier in dieser Welt lässt, damit Menschen ihn kennenlernen können. Ich komme zum Schluss. Vor ein paar Tagen, ich glaube ungefähr vor einer Woche, hat der Andreas auf Facebook was gepostet, was mir gefallen hat. Also mir gefällt alles, was der postet natürlich. Aber da war so ein Satz und ein Bild, was er reingestellt hat. Und das hat mich getroffen und ich habe das mal hier reingenommen. Und zwar hat er da dieses Bild und diesen Spruch reingepostet. Wer im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, hat die Fähigkeit, Schönheit zu finden, wo andere sie nicht mal suchen würden. Das hat mein Herz berührt, dieser Satz. Und ich weiß, dass der Andreas aus vollem Herzen so meint auch und sagt, Potti zu sein oder so. Ne? Genau. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Satz, was für eine Aussage. Und deswegen liebt Jesus das Ruhrgebiet, weil es eine große Ähnlichkeit zu Jesus hat. Das, was hier zum Ausdruck gebracht ist. Jesus ist auch jemand gewesen, der Schönheit, der einen Wert, der Kostbarkeit in Menschen gesehen hat, wo andere nicht mal mehr gesucht haben. Der hat sich abgegeben mit Leuten, mit denen sich sonst niemand abgeben wollte. Zum Beispiel die Zöllner, diese verhassten Steuereintreiber, die mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben, die Leute ausgebeutet haben, ausgenommen haben. Die waren der letzte Dreck. Aber Jesus hat mit solchen Leuten sich an einen Tisch gesetzt, hat die daheim besucht, muss man sich vorstellen. Oder Prostituierte und andere Leute, von denen jeder sich ferngehalten hat. Und lauter solche Leute, das sind die, für die Jesus das größte Herz hatte. Er hat auch manchmal mit Reichen und so gesprochen, nicht, dass er das gar nicht gemacht hätte. Aber das, was hier steht, das ist eine Eigenschaft, die Jesus hatte. Und ich möchte euch zum Schluss einfach noch ein paar Verse vorlesen, die stehen im ersten Korintherbrief, diesen Brief, den Paulus an eine Gemeinde, eine christliche junge Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und dort waren besonders viele solcher Leute. Und da schreibt er, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berufen hat? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Und was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ins Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. So ist Gott und so ist Jesus. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, haben wir gesungen, dieses Lied. Jesus, bei dir muss ich aber nicht so bleiben, wie ich bin. Ein Zuspruch, der auch euch beiden wirklich gilt, uns allen natürlich gilt. Die einzige Voraussetzung, um zu Jesus zu kommen, ist die Voraussetzung zu verstehen, ja, ich brauche dich, Jesus. Die eigene Bedürftigkeit zu erkennen. Nicht mehr zu glauben, ich komme auch ohne Gott klar, ich bin gut genug. Sondern die Bedürftigkeit zu erkennen, ja, ich brauche dich, Jesus. Seine Gnade anzunehmen. Und Gnade ist, so hat es mal jemand beschrieben, Gnade bedeutet, es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich mehr liebt, als er sowieso schon tut. Also nicht ganz viel fromme Sachen machen und fromme Projekte und ganz viel in Gottesdienst gehen und ganz viel beten und so weiter, das ist nicht schlecht. Aber das, ich kann tun, was ich will. Es wird nichts nützen, dass Gott mich mehr liebt, als er es sowieso schon tut. Und Gnade heißt auf der anderen Seite, es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt, als er es tut. Keine Sünde, kein Fehler, kein Versagen, das mir passiert, wird dahin führen, dass Gott mich weniger liebt, als er es tut. Und das ist Gnade. Ich bin fertig. Die vier Punkte waren, die Taufe ist ein Zeichen, die Taufe ist ein Bekenntnis, die Taufe ist eine konkrete praktische Hilfe, sie ist eine Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung und was ich nicht auf der Folie hatte, man könnte zum Schluss sagen, die Taufe ist auch eine Einladung an alle zu überlegen, hey, will ich das nicht auch? Habe ich nicht im tiefsten Grunde meines Herzens eine Sehnsucht auch so zu leben, in dieser Geborgenheit zu leben, mit diesem Frieden zu leben, mit diesem starken Gott an meiner Seite und in meinem Herzen zu leben? Und ich würde dir Mut machen, dich dieser Frage zu stellen und sie mit einem Ja zu beantworten und dann, keine Ahnung, mit Andreas oder Tanja oder anderen hier aus dieser Gemeinde einfach drüber zu sprechen und sagen, du, ich wünsche mir das. Wie geht das? Amen.